Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Dazu begrüßt sie Anne-Françoise Weber. Herzlich willkommen.
Nous pensons que ce projet.
Wir glauben, dass dieses Bauprojekt die Bindungen zwischen den Bewohnern der Stadt stärken kann, unabhängig von Herkunft und Religion. Alles, was für die Bevölkerung positiv ist, ist auch für uns als Kirche positiv, weil wir hier eingebunden sind.
Nous sommes insérés dans cette population de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis.
Das sagt Jean Janin, der Pfarrer der Basilika von Saint-Denis im Norden von Paris. Was da die Bewohner dieser multikulturellen Vorstadt verbinden soll, ist der Bau eines Kirchturms. Und der wird ausgerechnet vom kommunistisch dominierten Stadtrat vorangetrieben. All das hat viel mit der französischen Variante der Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften, der Laizität, zu tun. Und das ist einer unserer Schwerpunkte heute in Religionen. Außerdem erfahren Sie, wieso sich aus der Türkei stammende Muslime zusammen mit Juden, Christen und Atheisten in einer Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus engagieren. Und wir nehmen Sie mit nach Indien, wo in dieser Woche das große Pilgerfest Kumbh Mela zu Ende gegangen ist. Die Kathedrale Notre-Dame von Paris ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Aber kennen Sie auch die Basilika von Saint-Denis, nur 12 Metrostationen von den Champs-Élysées entfernt? Sie gilt als eines der ersten Bauwerke der Gotik und außerdem liegen dort fast alle französischen Könige beerdigt. Umso unbegreiflicher scheint es, dass diese prächtige Kirche, die 1966 zur Kathedrale wurde, kaum Besucher anzieht. Das soll sich nun ändern und zwar dank einer ungewöhnlichen Baustelle. Bettina Kaps berichtet.
Drei Holzportale mit verzierten Rundbögen, schmale Bogenfenster, in der Mitte eine Fensterrose. Die Kathedrale von Saint-Denis wirkt harmonisch und völlig symmetrisch. Nur in der Höhe stimmt was nicht. Ein einziger Glockenturm ragt in den Himmel. Auf der linken Seite endet das Gebäude mit einem Flachdach, so als sei es amputiert. Das war nicht immer so.
Cet ensemble tout à fait spectaculaire prévu par Suger.
Dieser spektakuläre Vorbau sollte die Macht der königlichen Abtei demonstrieren und zu der Fassade gehörten zwei Türme.
Sagt Jacques Moulin, Chefarchitekt des französischen Denkmalamts. Der zweite Turm war höher, spitzer und deshalb auch fragiler als der erste. Im Lauf der Jahrhunderte setzten ihm heftige Stürme zu, dann schlug der Blitz ein. Im 19. Jahrhundert, der Turm war immerhin schon 650 Jahre alt, war das Gemäuer so brüchig, dass es gefährlich wurde.
Damals gab es nur eine Möglichkeit, ein altes Mauerwerk zu festigen. Es wurde abgetragen, um es anschließend neu aufzubauen. Das war so üblich.
Aber die Verantwortlichen in Saint-Denis waren zerstritten. Außerdem ging ihnen das Geld aus. Also wurde abgetragen, aber nicht neu aufgebaut. Seit 1847 besitzt die Kathedrale nur noch einen Turm. Das soll sich ändern. Rund um die Basilika sind Werbetafeln aufgehängt. Darauf ist die frühere gotische Turmspitze zu sehen, mit winkenden Armen und schreitenden Beinen, so als ob sie sagen wolle: Hallo, ich komme zurück. Treibende Kraft des Projekts ist die kommunistische Stadtregierung. Bürgermeister Laurent Russier erklärt, warum.
Wir wollen Touristen anziehen, das Image unserer Stadt verbessern und, ausgehend vom Kulturerbe, die Stadtentwicklung fördern. Wir wollen auch Arbeitsplätze schaffen. Mithilfe der Baustelle können wir einen touristischen Parcours durch die ganze Stadt entwickeln.
Die Idee ist nicht neu. Seit 30 Jahren haben alle Bürgermeister von Saint-Denis den Wiederaufbau des Kirchturms gefordert. Zuerst ernteten sie Spott und Widerstand. Kunsthistoriker warnten vor Vandalismus und schwenkten die Charta von Venedig. Diese internationale Richtlinie zur Denkmalpflege verlangt, dass Baudenkmäler nicht willkürlich oder auf Vermutungen basierend verändert werden sollen. Aber die Stadtväter waren hartnäckig. Nach und nach setzten sie sich durch. Zumal sie einen Dreh gefunden haben, um die Baustelle ohne öffentliche Gelder zu finanzieren. Sie wollen den Turm wie im Mittelalter konstruieren lassen, in Handarbeit. Die spektakuläre Baustelle soll für Besucher geöffnet und durch deren Eintrittspreise bezahlt werden. Die Kosten werden auf 28 Millionen Euro beziffert. Nur knapp die Hälfte dieser Summe wird für den Kirchturm benötigt. Der Rest ist für die Lehrbaustelle. Für den Anschub wurden private Mäzene gefunden. Im Rathaus läuft eine 3D-Simulation, die das Vorhaben erklärt. Zu sehen ist, wie sich neben der Kathedrale eine Art Handwerkerdorf ansiedelt, mit Werkstätten für Steinmetze, Maurer, Zimmerleute, Schmiede und Glaser. Ein Kran mit Hamsterrad gehört auch dazu. Clou des Projekts ist ein Aussichtsturm. Ein Aufzug fährt die Besucher auf verschiedene Ebenen hoch, von wo aus sie den Arbeitern auf die Finger sehen können. Krönender Abschluss ist ein 40 Meter hohes Plateau mit spektakulärem Rundumblick über Saint-Denis und bis nach Paris. Chefarchitekt Jacques Moulin wird die Baustelle leiten. Es sei höchste Zeit, dass die verschmähte Basilika wieder ins Scheinwerferlicht rücke, sagt der Denkmalschützer.
Es ist sehr bedauerlich, dass diese Basilika, immerhin ein Gründungsbau der gotischen Architektur und eines der schönsten und reichhaltigsten Kulturgüter von Frankreich, so unbekannt ist. Dabei ist sie sogar mit der Pariser Metro erreichbar. Verrückt.
Die Basilika mit den Königsgräbern zieht derzeit 130.000 Besucher an. Pro Jahr. So viele schieben sich in weniger als einer Woche durch Notre-Dame de Paris. Dabei hat die Basilika viele Trümpfe. Sie ist über dem Grab des heiligen Dionysius erbaut. Der römische Missionar und erste Bischof von Paris wurde im Jahr 250 auf Montmartre enthauptet. Der Legende zufolge nahm er seinen Kopf in die Hände und lief 6 Kilometer Richtung Norden, bis zu der Stelle, wo er begraben werden wollte. So entstand die Pilgerstätte Saint-Denis. Im 7. Jahrhundert ließ Frankenkönig Dagobert in Saint-Denis eine Abtei mit Basilika erbauen und sich neben dem Heiligen beerdigen. Fortan diente die Kirche als Bestattungsort der französischen Herrscher. 42 Könige, 32 Königinnen, 63 Prinzen und Prinzessinnen sind hier begraben. Im 12. Jahrhundert ließ der mächtige Abt Suger die Kirche neu erbauen. 1140 wurde die Fassade mit dem rechten Turm fertiggestellt. Der linke sollte identisch sein, aber sein Bau verzögerte sich um 40 Jahre. Unterdessen hatte in Paris der Bau von Notre-Dame begonnen, sagt Jacques Moulin.
L'une voulant absolument être indépendante de l'autre.
Jede der beiden Kirchen wollte reicher, mächtiger und prachtvoller sein. Für Notre-Dame waren zunächst zwei Turmspitzen geplant. Gut möglich, dass die Mönche in Saint-Denis ihren zweiten Turm deshalb mit einer so spektakulären, 85 Meter hohen Spitze ausgestattet haben.
Une flèche absolument spectaculaire en pierre s'élevant à 85 mètres de haut.
Die Bauherren von Notre-Dame überlegten es sich anders. Die Türme enden flach. So kam es, dass der zweite spitze Turm von Saint-Denis ein Unikum blieb. 500 Jahre lang, bis zur Errichtung des Pariser Invalidendoms, war die Basilika damit das höchste Gebäude der Region. Eine Landmarke, weit über die Stadt hinaus.
Die königlichen Wege wurden damals in Richtung Kirchturm angelegt, auch die Kanäle von Paris. Während der Französischen Revolution wurde der Abteikirche übel mitgespielt. Aber ausgerechnet der Turm mit dem Kreuz wurde verschont. Wahrscheinlich hat sich niemand so hoch hinaufgetraut. Er blieb intakt.
Der neue Turm soll wieder ein Magnet werden und das Image der Stadt verbessern. Das jedenfalls erhofft sich Bürgermeister Russier. Die Einwandererstadt mit ihren 130 Nationalitäten leidet unter hoher Arbeitslosigkeit, Drogenhandel, Schattenwirtschaft. Außerdem wird sie oft mit Islamismus in Verbindung gebracht. Die Eingangsfassade der Kathedrale ist frisch renoviert. In der Fensterrose glitzert eine vergoldete Uhr. Ein paar Frauen mit Kinderwagen überqueren den Kirchplatz. Die jungen Mütter ärgern sich, dass die Stadt so viel Energie in ein, wie sie meinen, völlig überflüssiges Projekt steckt.
Alors mon avis sur la reconstruction de la flèche, c'est que à Saint-Denis.
In Saint-Denis gibt es Wichtigeres zu tun. Sicherheit, Sauberkeit, Schulen. Unsere Kinder machen kaum noch Ausflüge, weil das Rathaus an allen Ecken und Enden spart. Die Basilika ist sehr schön, so wie sie ist. Egal, wo die Millionen herkommen, ob von privaten Spendern oder vom Staat. Es gibt wirklich Dringlicheres.
Und was sagt die Diözese? Die Kathedrale ist Eigentum des Staates. Die katholische Kirche darf sie als Gotteshaus benutzen. So will es das Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat aus dem Jahr 1905. Der Gemeindepfarrer der Basilika, Jean Janin, sieht es ähnlich wie der Bürgermeister.
Nous pensons que ce projet
Wir glauben, dass dieses Bauprojekt die Bindungen zwischen den Bewohnern der Stadt stärken kann, unabhängig von Herkunft und Religion. Alles, was für die Bevölkerung positiv ist, ist auch für uns als Kirche positiv, weil wir hier eingebunden sind.
Nous sommes insérés dans cette population de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis.
Deshalb sei der Bischof dem Patenschaftskomitee für den Kirchturm beigetreten. Pfarrer Janin gefällt die Vorstellung, dass die Touristen demnächst in Scharen nach Saint-Denis strömen könnten, weil er glaubt, dass sie sich nicht mit der Außenansicht begnügen werden.
Qui dit visiteur dit des gens qui vont rentrer dans la basilique.
Besucher, das bedeutet auch Menschen, die in die Kirche hineingehen. Sie werden entdecken, dass es hier eine lebendige Gemeinde gibt. Heute früh habe ich die Messe gelesen, an einem Wochentag. Da waren 80 bis 100 Gläubige versammelt. Diese Kirche ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sie ist auch ein Ort des christlichen Glaubens.
De la mémoire architecturale, mais c'est aussi un lieu de la foi chrétienne.
Inzwischen hat Saint-Denis so gut wie alle Hürden zum Bau der neuen, alten Turmspitze genommen. Ab dem kommenden Sommer sollen das Handwerkerdorf und wenig später der Aussichtsturm errichtet werden. Ab 2020 soll gebaut werden, und zwar möglichst langsam. Die Stadt hofft, dass sich die Arbeiten mindestens über ein Jahrzehnt hinziehen werden. Nicht der Turm, sondern die Baustelle ist das eigentliche Projekt.
Und das passt dann schon wieder besser zum laizistischen Frankreich. Bettina Kaps war das über ein ungewöhnliches Projekt in Saint-Denis. Von Religionskritikern ist immer wieder zu hören, Deutschland solle doch endlich mal dem französischen Modell folgen und die Trennung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften strikter durchführen, also zum Beispiel den Religionsunterricht an den Schulen abschaffen. Laïcité lautet das Schlagwort dafür. Es ist schwer übersetzbar. Am nächsten kommt Ihnen das im Deutschen ja nun nicht so gebräuchliche Fremdwort Laizität. Und das werden Sie im Folgenden ziemlich oft hören. Denn alles andere sind entweder komplizierte Umschreibungen oder Begriffe wie Säkularismus, die eben dann doch etwas anderes meinen. Die Laizität ist in Frankreich so wichtig, dass es dafür eine eigene staatliche Beobachtungsstelle gibt. Und das französische Außenministerium hat einen eigenen Berater für religiöse Fragen, dessen Aufgabe es unter anderem ist, die Laizität im Ausland bekannt zu machen. Zurzeit übt diese Funktion der Diplomat und frühere französische Botschafter in Katar, Jean-Christophe Poussel, aus. Vor einigen Tagen war er in Berlin, wo er einen Vortrag gehalten hat und wo ich ihn vor der Sendung sprechen konnte. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wie sich denn die Laizität in Frankreich seit ihrer gesetzlichen Verankerung 1905 bis heute verändert hat.
Alors, je crois qu'il faut rappeler d'abord que le concept de laïcité.
Ich glaube, man muss zunächst festhalten, dass das Wort Laizität nicht explizit im Gesetzestext vorkommt. Das Konzept ist durch das Gesetz definiert. Das ist eine lange, fast 100-jährige Geschichte eines Konfliktes, fast eines ideologischen Bürgerkrieges zwischen zwei Frankreichs, dem katholischen, eher royalistischen und konservativen Frankreich und dem republikanischen, eher antiklerikalen Frankreich. Das Gesetz von 1905 ist eine Art Friedensvertrag. Aber das Gesetz regelt viele praktische Dinge über die Güter, den Besitz und erwähnt die Prinzipien nur sehr allgemein. Deswegen hat die Rechtsprechung, vor allem die des Conseil d'État als oberstes Verwaltungsgericht, das Konzept der Laizität ausgefüllt und nach eine Interpretation des Konzepts aufgebaut, die ich liberal nennen würde. Das heißt, der Conseil d'État hat festgelegt, dass das Grundprinzip die Freiheit ist. Vor zwei Jahren haben wir das nochmal gesehen, als einige Kommunen den Burkini, diesen Ganzkörperbadeanzug für Musliminnen, verbieten wollten. Der Conseil d'État hat diese Dekrete gestoppt und gesagt, das Grundprinzip ist die Freiheit, sich zu bewegen und sich anzuziehen, wie man will. Und selbst wenn Sie den Burkini nicht mögen, wenn eine Frau im Burkini am Strand ist, dann stört das nicht die öffentliche Ordnung. Die Rechtsprechung hat also diese auf der Freiheit beruhende Interpretation gefestigt.
In einer von der Tageszeitung Le Monde beauftragten Umfrage haben kürzlich 73% der Befragten gesagt, ihnen sei die Laizität wichtig. Gleichzeitig sagten aber 37%, die Laizität sei ein Prinzip, das in der Praxis spalte. Wie lässt sich das erklären und vor allem, wie lässt sich das ändern?
C'est les contradictions de toute société plurielle et pluraliste comme la nôtre.
Das sind die Widersprüche jeder plural-pluralistischen Gesellschaft wie der unseren. Tatsächlich gab es von Anfang an, als das Parlament über das Gesetz debattierte, zwei Schulen. Die eine, die ich laizistisch nennen würde, verstand die Religion als etwas, von dem man sich befreien musste. Man konnte sie nicht ganz unterdrücken, aber man musste sich davor schützen. So war die Auffassung des damaligen Ministerpräsidenten Émile Combes, der die Religion durch den Staat kontrollieren wollte. Das ist ein wenig die Vorstellung von Laizität, die Atatürk in der Türkei umgesetzt hat. Und die andere Vorstellung war die des Abgeordneten Aristide Briand, der nicht besonders fromm war, aber der dachte, dass Freiheit und sozialer Frieden wichtiger seien. Diese liberale Auffassung hat sich durchgesetzt, aber die erste Auffassung blieb bestehen im Geist, im Unterbewusstsein, in diesem kollektiven Gedächtnis, das eine Nation begründet. Vergessen Sie nicht, dass 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte besagte, niemand darf seiner Überzeugung wegen belästigt werden, nicht einmal wegen der religiösen Überzeugung. Diese Formulierung sagt viel aus über die Debatte, die Frankreich zerrissen hat. Ich persönlich glaube nicht, dass die Laizität spaltet. Im Gegenteil, sie befriedet. Was spaltet, das sind unsere Debatten über die Laizität, das heißt die bisweilen falschen Interpretationen, die wir machen. Aber die Laizität spaltet nicht, sie vereint. Wie es die zuständige Beobachtungsstelle ausdrückt, Laizität ist keine Meinung, sie ist die jedem gegebene Freiheit, eine Meinung zu haben.
Sie sprechen viel von Freiheit. Ich habe das Zitat einer muslimischen Schülerin gefunden, die sagt, die Pflicht, jedes Mal das Kopftuch abzulegen, bevor sie in die Schule geht, die würde sie dazu zwingen, einen Teil ihrer selbst zu Hause zu lassen. Außerdem würde ihr das eher Türen in der französischen Gesellschaft verschließen. Was antworten Sie da?
Meine Antwort ist, dass ich das verstehen kann. Aber man muss verstehen, was der Staat mit diesem Gesetz von 2004 bewirken will, das eine gewisse Ausnahme darstellt. Denn die Laizität besagt, dass der Beamte neutral ist. Als Beamter trage ich also kein religiöses Zeichen, dass aber der Nutzer, das wäre in diesem Fall der Schüler, frei ist. Nun gab es aber Ende des 20. Jahrhunderts in einigen Regionen Frankreichs starken Druck, Drohungen und manchmal sogar Gewalt gegen junge muslimische Mädchen, die kein Kopftuch trugen. Ihre Umwelt übte Druck aus und sagte, wenn du dich nicht verschleierst, bist du eine schlechte Muslimin, dann wirst du in die Hölle kommen und so weiter. Das Gesetz wurde nach sehr langen Diskussionen um das Für und Wider verabschiedet, um diese jungen Mädchen vor dem Druck zu schützen. Das zeigt wieder, dass das immer gesuchte Prinzip letztlich die Freiheit ist. Hier wird eine Freiheit beschränkt, um eine andere Freiheit zu schützen, wenn ich das so sagen kann.
Aber wenn wir von Freiheit sprechen, warum sollte man die dann auf die Schule beschränken? Warum wird dann das Tragen des Kopftuchs nicht beispielsweise allgemein im öffentlichen Raum für Minderjährige verboten?
Aus dem einfachen Grund, dass auch hier wieder die Freiheit vorgeht. Wenn ich die Forderung höre, keine Religion im öffentlichen Raum, dann muss ich sagen, Achtung, das entgleist. Die Religion ist Privatsache, das heißt, es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich glaube oder nicht und wenn ich glaube, ob ich ein wenig oder sehr stark glaube, wie ich meinen Glauben ausübe, etc. Manche fügen hinzu, die Religion müsse auf den privaten Raum beschränkt sein. Dem kann man sich nicht anschließen, denn das internationale Recht auf Religions- und Gewissensfreiheit garantiert, seine Religion auszuüben, allein oder in der Gruppe, im öffentlichen Raum oder im privaten, in Ritualen, Unterricht und Gottesdiensten. Das heißt, hier geht wieder die Freiheit vor. In der Schule hat der Staat die Pflicht, die Kinder in diesem Raum zu schützen und den Frieden zwischen den Kindern zu wahren. Übrigens gilt das Verbot, auffällige religiöse Zeichen zu tragen, nicht in der Universität. Denn da geht man davon aus, dass das junge Erwachsene sind, die frei sind und sagen können, ich tue das oder ich tue das nicht, ohne dabei einem Druck nachzugeben.
In Deutschland ist ziemlich wenig bekannt, dass im Elsass das Gesetz von 1905 nicht gilt, da zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung das Elsass gar nicht zu Frankreich gehörte. Das heißt, dort gilt immer noch das Konkordat mit der katholischen Kirche und ähnliche Regelungen mit anderen Religionsgemeinschaften. Es gibt zum Beispiel auch Religionsunterricht an der Schule. Ist das für Sie ein Makel, der eines Tages beseitigt werden sollte? Oder ist es vielleicht sogar ein Vorteil, weil dort zum Beispiel eine Fakultät für islamische Theologie an der staatlichen Universität denkbar wäre, wie es, anders als im sonstigen Frankreich, auch eine Fakultät für katholische und evangelische Theologie in Straßburg gibt?
Alors, c'est certainement pas une tare.
Ich halte das sicher nicht für einen Makel, sondern für einen Reichtum in mehrfacher Hinsicht. Zunächst, weil die Leute sehr daran hängen. Fragen Sie mal die Elsässer, ob sie das aufgeben wollen. Da gibt es gleich heftigen Widerstand. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung sich die Gesetzgebung zu eigen macht. Zweitens zeigt das, dass die Republik und der Grundsatz der Laizität pragmatisch sein können. Die Laizität ist das Gegenteil einer Ideologie. Es ist ein politischer Kompromiss zwischen zwei Lagern, die sich gegenüberstehen und sagen, letztlich gehören wir zu einer nationalen Gemeinschaft und wollen zusammen leben und arbeiten. Und das funktioniert. Das heißt, es gibt einen Pragmatismus und die laizistische Republik ist fähig, lokale Anpassungen auszuhalten. Das ist übrigens nicht die einzige. In den Überseegebieten gibt es auch besondere Regelungen. Und die Laizität wird nicht im Ausland angewandt. So habe ich französische Gymnasien im Ausland gesehen, die sich in einem Kloster befinden, weil wir da die Gebäude günstig mieten können. Dieser Pragmatismus ist sehr wichtig. Wenn man ihn aufgibt, verfällt man in Ideologie und spaltet. Wenn man eine Entscheidung in Bezug auf die Laizität treffen muss, muss man sich immer fragen, ob sie spalten oder ob sie vereinen wird. Außerdem zeigt das, dass die Laizität, selbst wenn das manche schockiert, kein Wert der Republik ist. Die lauten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Laizität setzt diese Werte im sehr sensiblen Bereich der Überzeugungen um. Sie ist ein Grundsatz. Wenn wir uns den Fall des Elsass und des Département Moselle anschauen, dann zählen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und die Regelungen des Konkordats erlauben, das auf eine Art umzusetzen, die die lokale Bevölkerung akzeptiert.
Und wenn Sie sich nun das deutsche System anschauen, da gibt es ja die Trennung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften, denen wird aber trotzdem ein größerer Platz im öffentlichen Raum und vor allem im Bildungssystem eingeräumt. Was halten Sie davon?
C'est très intéressant. Moi, je viens de passer la journée à Berlin, à rencontrer de multiples interlocuteurs à la fois.
Das ist sehr interessant. Ich habe den Tag hier in Berlin mit vielen Gesprächen mit Vertretern der Regierung und der Religionsgemeinschaften verbracht. Mich beeindruckt vor allem, wie sehr die Deutschen anscheinend an diesem System hängen. Ich möchte das den Franzosen gegenüberstellen, die sehr an ihrer Laizität hängen. Als guter Diplomat, der die deutsch-französische Freundschaft für überlebenswichtig hält, möchte ich noch ein Stück weitergehen. Letztlich haben wir die gleichen Werte. Wenn ich jemandem die ganze Zeit von Laizität rede, dann besteht das Risiko, dass mein Gesprächspartner denkt, na, die Franzosen sind ja ganz nett mit ihrer Laizität, aber das ist doch ein wenig ermüdend. Wenn ich von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit rede, wird mich mein Gesprächspartner mit leuchtenden Augen voller Freundschaft anschauen. Im Grunde ist es aber das Gleiche. Also müssen wir wissen, was die Ziele sind. Und das sind diese Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die können wir teilen. Letztlich haben Sie, die Deutschen und wir, die Franzosen, jeweils unser eigenes Erbe, unsere eigene Kultur. Wir sind keine theoretischen Wesen, wir haben unseren Hintergrund. Und im französischen Fall ist das der Konflikt zwischen der katholischen Kirche und der Republik. Und ich denke, in Deutschland ist die größte Problematik das Zusammenleben zwischen Katholiken und Protestanten. So muss jeder mit seinem Erbe leben. Und es ist wichtig, dass wir das beste System finden, das zu jedem Land passt. Immer auf der Suche nach der Freiheit und Gleichheit, die vorgehen und die Brüderlichkeit ermöglichen.
Das Konzept der Laizität sollte also auf keinen Fall zu dogmatisch behandelt werden. Das war ein Gespräch mit dem Berater für religiöse Angelegenheiten des französischen Außenministeriums, Jean-Christophe Boussel.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Der Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit verleiht jedes Jahr die Buber-Rosenzweig-Medaille an Personen und Initiativen, die sich besonders um die Verständigung zwischen Christen und Juden verdient gemacht haben. Dieses Jahr ging diese Medaille neben dem Netzwerk für Demokratie und Courage aus Sachsen auch an die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Igal Avidan stellt sie uns vor.
Dennis ist Lehrer an einer Schule in Berlin-Neukölln. Seinen wahren Namen und den Namen seiner Schule will er lieber nicht im Radio nennen. Seit diesem Schuljahr unterrichtet Dennis geisteswissenschaftliche Fächer und Ethik. Gelegentlich muss er sich auch mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzen, erzählt er.
letzte Woche in der Aufsicht genau so eine mehr oder weniger belanglose Situation, wo ein Schüler jemand anderen als du Jude beleidigt hat und ich ihm dann gebeten habe, das bitte zu unterlassen. Es kommt immer auf die Situation an. Passiert das jetzt irgendwie in der Lehrsituation, wo ich konkret das Thema thematisiere, oder passiert das in einer Situation, in der ich Aufsicht führe, 2 Minuten hier stehe, 2 Minuten woanders stehe? Das war im Schulhof. Das waren einfach 2 nicht-jüdische Schülerinnen und Schüler. In der Belanglosigkeit, wie das Wort als Schimpfwort verwendet wird, meine ich zu erkennen, dass es hier keine antisemitische Motivation hat.
Dennis hat als Sohn türkischer Migranten Diskriminierung am eigenen Leib erfahren. Vor allem nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001. Nur aufgrund seines ausländischen Namens wurde er manchmal mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Das hat ihn motiviert, sich früh mit der Diskriminierung anderer auseinanderzusetzen. Bei der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA, hat Dennis bereits als Student viel über pädagogischen Umgang mit Judenhass gelernt. Seither ist er mit dem Berliner Verein eng verbunden.
Was die KIGA gemacht hat, ist, das Thema Antisemitismus nicht nur auf das Thema Holocaust zu begrenzen, sondern darüber hinaus auch das Thema Antisemitismus in seinen aktuellen Erscheinungsformen. Sekundärer Antisemitismus oder der Nahostkonflikt, der ja nach wie vor eine unglaublich große Projektionsfläche ist. Das sind Themen, die KIGA adressiert hat.
Gegründet hat die KIGA Aycan Demirel 2003 in Berlin. Der in der Türkei geborene Jugendsozialarbeiter war schockiert vom Hass auf Juden und Israel unter den von ihm betreuten arabisch-muslimischen Jugendlichen. Als Direktor der KIGA will er den Antisemitismus in den migrantischen Communities thematisieren, aber zusammen mit diesen Bevölkerungsgruppen. Seine Strategie erklärt er am Rande einer von der KIGA organisierten Podiumsdiskussion.
Das kann nur mit Muslimen verwirklicht werden, indem man sie nicht nur irgendwie integriert, sondern Verantwortung gibt, mit ihnen gemeinsam die Vision entwickelt. Und es ist kein Zufall, dass hier bei uns im KIGA religiöse Menschen, muslimische Menschen zum Beispiel, sehr wohlfühlen und sich hier engagieren.
Zu dieser Strategie der KIGA trägt der Vorsitzende Derviş Hisarc wesentlich bei. Als türkischstämmiger Junge in Berlin-Neukölln erlebte er keine besondere Diskriminierung. Das änderte sich für den damaligen Schüler mit dem 11. September 2001 schlagartig.
Gerade 9/11 hat stark dazu beigetragen, dass wir dann zu Muslimen gemacht wurden. Also ich selber habe schon in meiner Kindheit und Jugend immer Moscheen besucht und auch die Koranschule besucht. Aber wenn man mich gefragt hat, wer ich bin, kam ich nicht darauf unbedingt zu sagen, ich bin Moslem.
Die Folge dieser Fremdzuschreibung war, dass Derviş Hisarc sich dem Islam stärker zuwandte und anfing, 5-mal täglich zu beten, fast immer in der Moschee. Er lernte viel und wurde Experte zum Thema Islamophobie. Als Student der Politikwissenschaften begann er, in einem Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung über Hass gegen Muslime und Juden mitzuwirken.
Wir wurden ausgebildet zu Trainern, die an Schulen gleichzeitig über Judentum, Christentum, Islam, aber auch Antisemitismus und Islamophobie aufklären. Diese Erfahrung hat mich auf jeden Fall aus meiner Blase rausgeholt. Ich bin ein Moslem und mich betrifft nur Islamophobie.
2008 kam Derviş Hisarc zum Jüdischen Museum Berlin. Der Muslim führte dort Besuchergruppen durch die Ausstellung und informierte sie über jüdische Geschichte und Tradition sowie gemeinsame jüdisch-muslimische Themen wie das Schächten und die Beschneidung. Seit 5 Jahren spielt er als Stürmer beim jüdischen Fußballclub Maccabi Berlin. Und seit 2015 ist der damalige Lehrer Vorsitzende der KIGA. Die sei kein Verein von muslimischen Migranten, betont Hisarc.
Wir machen antisemitismuskritische Bildungsarbeit für die Migrationsgesellschaft. Und unter Migrationsgesellschaft verstehen wir die gesamtdeutsche Gesellschaft. Wir haben 4 Standorte in Berlin, haben auch eine ganz kleine Niederlassung in Bielefeld, sodass wir 5 Standorte haben mit über 30 angestellten Menschen. Hier arbeiten Muslime, hier arbeiten Juden, hier arbeiten Christen, Agnostiker, Atheisten, Andersgläubige.
Wie der jüdische Freier-Mitarbeiter Daniel Eliasson. Wie erlebt er die Zusammenarbeit mit Muslimen?
Ganz ehrlich, für mich gehört es zur Normalität. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ist das nicht merkwürdig, dass da irgendwie ein Muslim was gegen Antisemitismus macht, dann muss es mir erstmal bewusst werden, dass es für viele Leute nicht zum Alltag gehört. Aber gerade deswegen sind wir heute ja auch hier. Wir wollen, dass dies auch als Alltag wahrgenommen wird, denn wir leben es ja schon vor.
Die KIGA bildet in mehreren Projekten junge Flüchtlinge, Schüler und Lehrer in Themen wie Antidiskriminierung, Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland weiter. Der Verein entwickelt zudem Strategien, um islamistische Radikalisierung vorzubeugen. So organisierte die KIGA zum Beispiel eine Aktion gegen Antisemitismus und Islamophobie in Berlin-Kreuzberg. Dort waren im April 2014 zwei sogenannte Stolpersteine entwendet worden, die den letzten Wohnort eines jüdischen, von den Nazis verfolgten Paares markierten. Später wurde auf die benachbarte Mevlana-Moschee ein Brandanschlag verübt. Zur Wiederverlegung der herausgerissenen Stolpersteine am 7. November 2014, kurz vor dem Jahrestag des Kristallnacht-Pogroms, lud die KIGA den Präsidenten der türkischen Gemeinde zu Berlin ein, dazu den ehemaligen Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland und einen Vertreter der Islamischen Föderation Berlin, der die Mevlana-Moschee angehört. Auch Gläubiger von der benachbarten Synagoge Frenkelufer nahmen an der Zeremonie teil. Wenn der gläubige Muslim Derwisch Hisarc nach seinem Einsatz gegen Judenhass gefragt wird, zitiert er gern einen der wichtigen Rabbiner aus der Zeit vor der Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem.
Rabbi Hillel sagt, und das vor rund 2000 Jahren, wenn ich nicht für mich selbst bin, wer ist es dann? Und wenn ich nicht für andere bin, was bin ich dann? Und dieses Zitat ist die Antwort auf die vielen Fragen, warum ich als Moslem gegen Antisemitismus kämpfe.
Und das kann dann schon mal eine Auszeichnung einbringen. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat also die Buber-Rosenzweig-Medaille erhalten. Die Bilder sind alle drei Jahre wieder spektakulär. Millionen Menschen drängen sich am Ufer des Ganges, tauchen ein in die Fluten. Die Kumbh Mela, das Krugfest der Hindus, findet immer im Wechsel in vier verschiedenen Städten Indiens statt. Am vergangenen Montag ist sie in der Stadt Prayagraj zu Ende gegangen. Antje Stiebitz hat vor Ort Eindrücke gesammelt und erklärt die Hintergründe des großen Festes.
Sie sagen den Besuchern, dass sie ihr Bad am Flussufer nehmen sollen, nicht dort, wo der Fluss tief ist. Und sie sollen auf ihre Taschen und Geldbeutel achten.
Die Durchsage richtet sich an die Badenden am Flussufer. Für den Fremdenführer Amit Kumar Singh sind sie gerade nur als unzählige bunte Punkte wahrnehmbar. Er sitzt in einem hölzernen Ruderboot, das langsam über die Wasser des Triveni-Sangam in der indischen Stadt Prayagraj schaukelt. Das Wort Sangam bedeutet so viel wie Zusammenfluss. Hier in Prayagraj kommen gleich drei Flüsse zusammen, Ganges, Yamuna und Saraswati. Amit Kumar Singh zeigt auf die Wasseroberfläche.
Das grüne Wasser gehört zur Yamuna und das weißliche, sandige Wasser zum Ganges. Man kann hier ganz klar sehen, wie sich die zwei verschiedenen Wasserarten und Farben mischen. Nur der dritte Fluss, Saraswati, ist unsichtbar. Denn Wissen ist unsichtbar. Und Saraswati steht für Wissen.
In diesem Jahr hat die Kumbh Mela in Prayagraj stattgefunden, der nordindischen Stadt, die bis vor kurzem noch Allahabad hieß. Zwischen dem 15. Februar und 4. März sollen in den Fluten des Sangam rund 120 Millionen Menschen ihr heiliges Bad genommen haben. Auf den rund 3200 Hektar Land um das Sangam-Gebiet entstand für 7 Wochen eine gigantische Stadt mit mehr als 4500 Zelten und 122.000 Toiletten. Am Ufer sitzen drei Musiker und spielen Bhajans, spirituelle Lieder. Wenige Meter weiter tauchen die Badenden in die heiligen Fluten, sprechen Gebete und lassen Kerzen und Blumen schwimmen. Nisha Shukla sitzt im Schneidersitz mit ihrem Mann und ihrem Sohn am Ufer. Sie erklärt, warum sie hierher gekommen ist und ein Bad genommen hat.
Man findet hier tiefe Gedanken über Gott. Und es liegt bei uns. Was immer man möchte, wird man hier bekommen. Du nimmst nur ein Bad im Sangam und jegliche Sünde wird reingewaschen.
Die reinigende und heiligende Wirkung der Kumbh Mela steht auch für den Sprach- und Literaturwissenschaftler Kapil Kapoor im Vordergrund. Bei einem Vortrag in Delhi erklärt er einem internationalen Publikum,
Warum besuchen die Menschen die Kumbh Mela? Die Inder glauben, dass sie sich erneuern müssen. Sie erneuern sich physisch, emotional und intellektuell.
Kumbh bedeutet Krug, erklärt der 79-Jährige und erzählt den Entstehungsmythos des gigantischen Festes. Die Götter und Dämonen beschlossen einst, gemeinsam das Urmeer aus Milch zu quirlen, weil sie den Nektar der Unsterblichkeit gewinnen wollen. Um den Berg Meru als Quirl zu verwenden, umwickeln sie ihn mit der Schlange Vasuki. Die Dämonen zogen an einem Ende der zum Seil umfunktionierten Schlange, die Götter am anderen. Der Quirl setzte sich in Bewegung. Nachdem es gelungen war, den Nektar am Ritter aus dem Ozean zu gewinnen, füllten sie ihn in einen Krug. Dann begann ein Streit um den Krug, wie Kapil Kapoor erklärt.
Nektartropfen fielen an vier Orten auf die Erde, und zwar dort, wo heute die Kumbh Mela stattfindet. Diese Tropfen und die vier Städte, Nashik, Ujjain, Haridwar und Prayagraj, sind die Zentren der indischen Wissenstradition. Denn der Nektar, den die Götter und Dämonen trugen, war der Nektar des Wissens.
Santosh Rajgur steht an einem Snackstand und löffelt ein würziges Gemisch aus Kichererbsen und Zwiebeln. Zu seinen Füßen steht ein hellblauer Koffer, an dem eine gerahmte Fotografie seiner Mutter lehnt. Für ihn das wichtigste Reisegepäck.
Meine Mutter ist am 1. Februar verstorben und sie hatte in ihrem Leben nie die Gelegenheit, diesen Ort zu besuchen. Aber sie hat es sich immer gewünscht, zur Kumbh Mela zu kommen. Deswegen habe ich ihr Foto mitgebracht. Ihre Asche habe ich in den Ganges gestreut und dafür gebetet, dass ihre Seele Frieden findet und ich auch.
Neben dem Snackstand hat sich eine Gruppe von Nagas niedergelassen. Die Männer tragen orangefarbene Turbane, Hemden und Tücher um die Hüfte. Ihre Gesichter sind mit Vibhuti, mit heiliger Asche, beschmiert. Normalerweise sind Nagas nackt und tragen Dreadlocks, beides Zeichen ihrer weltlichen Entsagung. Doch diese hier sind jung und befinden sich noch in der Ausbildung. Sie gehören der Juna Akada an, einer spirituellen Gemeinschaft, die aus einem Ort namens Junagadh im indischen Bundesstaat Gujarat stammt. Einander ergänzend erklären sie, wie sie die Kumbh Mela begehen.
Wir sind vor allem hierher gekommen, um frühmorgens ein Bad zu nehmen. Danach nehmen wir Marihuana, Drogen. Wir sitzen zusammen und rauchen. Durch den Rauch wecken wir den Gott Shiva und verbinden uns auf diese Weise spirituell mit ihm. Die Nagas verehren Shiva als ihre Hauptgottheit, ihren Guru, das Höchste. Wir verehren ihn, indem wir im Ganges baden, keine Kleidung tragen und Drogen nehmen.
In der Nähe der Gruppe steht ein älterer Naga. Er ist nackt und wickelt gerade sein Genital um einen Stock. Damit zeigt er, dass er sein sexuelles Verlangen bewältigt hat. Gläubige kommen zu ihm und erbitten seinen Segen. Er erteilt ihn, indem er sie mit einem Bündel aus Pfauenfedern berührt. Die Nagas leben wie andere Sadhus, also Asketen, Babas, heilige Männer und Gurus, meist in abgeschiedenen spirituellen Zirkeln. Zur Kumbh Mela allerdings kommen sie zusammen, tauschen sich untereinander aus und treten mit den Gläubigen in Kontakt. Dabei findet der ein oder andere Besucher auch seinen persönlichen Guru. Viele der Babas und Gurus lassen für ihre Anhänger bei der Kumbh Mela ein Camp errichten, so auch Mahant Giri Baba. Sein Bild hängt über dem verzierten Eingangstor eines großen senfgelben Zeltes. Im Inneren liegen und sitzen rund 50 Menschen auf Decken. Überall stapelt sich ihr Gepäck. Damit die Gläubigen in aller Ruhe ihr Bad nehmen können, stellen die Gurus ihnen eine Übernachtungsmöglichkeit und versorgen sie mit Lebensmitteln. Abends halten sie Vorträge, lesen aus den heiligen Schriften, beten und singen. Auf der Kumbh Mela gibt es tausende solcher Camps, die jetzt, während der letzten Tage, zum Teil bereits abgebaut werden. Etwa das von Mahant Sri Lakshmandas. Mehrere Arbeiter zerlegen die Zeltgerüste mit gezielten Hammerschlägen. Sri Lakshmandas steht zwischen ihnen und lässt sich von dem Lärm nicht aus der Ruhe bringen. Ein Baba, erklärt er, sei wie ein kleines Kind.
Ein kleines Kind hat mit niemandem Schwierigkeiten. Es hat eine einfache Natur. Genauso sind wir Babas. Wir haben keine Feinde, keine Freunde. Jeder ist ein Freund und liebenswert. Babas lieben jeden. Wir hassen niemanden und wir bevorzugen niemanden. Wir betrachten alle gleich.
Einen Monat hat der Baba mit dem langen weißen Bart auf der Kumbh Mela verbracht. Wie seine Vorfahren hat er eine Feuerzeremonie abgehalten, die dem Wohle aller dienen soll. Jetzt ist es an der Zeit, in seinen Heimattempel zurückzukehren. In 3 Jahren, bei der nächsten Kumbh Mela, wird er wohl wieder dabei sein.
Ein enormes Pilgerfest ist diese Woche also in Indien zu Ende gegangen. Antje Stiebitz hat von den letzten Tagen der Kumbh Mela berichtet. Und damit geht auch Religion zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.